Ja, also es gibt, aus meiner Sicht gibt es zwei Aspekte. Das eine, was Lea schon angesprochen hat, ist das Thema Gesunderhaltung oder Erhaltung des Arbeitsplatzes. Und das hat natürlich eine immer größere Bedeutung. Umso mehr wir einen Fachkräftemangel haben, umso weniger Personen wir noch auf dem Arbeitsmarkt bekommen. Und recht beschleunigend für die Etablierung des BEM ist natürlich zusätzlich Rechtsprechung, die sagt, ich brauche das BEM, um sinnvoll krankheitsbedingt kündigen zu können. Also es ist sowohl der eine Aspekt des Erhaltes des Arbeitsplatzes, als auch der zweite Aspekt, wenn ich als Arbeitgeber zu der Überzeugung komme, es ist sinnvoll, sich zu trennen von dem Mitarbeiter. Auch dann spielt das BEM eine Rolle.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Alles geregelt, der Arbeitgeber-Podcast der IKK Klassik. In unserem Podcast befassen wir uns mit Themen und Fragestellungen, die für alle interessant und wichtig sind, die in Personalverantwortung, Führungsverantwortung oder unternehmerischer Verantwortung sind. Und heute soll es dabei um das Thema betriebliches Eingliederungsmanagement gehen, kurz BEM. Und das speziell im Handwerk. Ich bin Kai Holm, Trainer bei der IKK Klassik. Und was Sie als Arbeitgeber wissen müssen, erfahren Sie heute von Lea Adams, Fachreferentin im Bereich Entgeltersatzleistung bei der IKK Klassik, kurz BEM-Expertin. Hallo Lea.
Hallo zusammen.
Und schon quasi traditionell, ein bisschen gewohnheitsmäßig dabei, Carsten Matthies, Fachanwalt für Arbeitsrecht in der Wirtschaftskanzlei Badke Grünberg aus Dresden, auch heute wieder online dazugeschaltet. Hallo Carsten nach Dresden.
Hallo.
Ja, das betriebliche Eingliederungsmanagement verpflichtet den Arbeitgeber, mit jedem Arbeitnehmer, der längerfristig, also mindestens 6 Wochen zusammenhängend krank ist, ein Gespräch zur Wiedereingliederung in den Betrieb zu führen. Das bedeutet natürlich im Kontext, der Arbeitgeber grundsätzlich ist dazu verpflichtet, unabhängig wie groß das Unternehmen ist, und es könnte eventuell Schadenersatzansprüche geben, wenn man genau dieses nicht tut. Darüber wollen wir unter anderem noch sprechen. Lea, an dich die erste Frage: Was genau bezweckt der Gesetzgeber mit diesem Verfahren?
Also unterm Strich, der größte Punkt dabei ist, dass die Arbeitsunfähigkeit überwunden wird und auch erneute Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt wird und auf langfristige Sicht gesehen, dass die Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz erhalten und der Arbeitgeber auf der anderen Seite die Arbeitskraft des Mitarbeiters langfristig stabilisiert im Unternehmen halten kann.
Das hört sich ja nach einem Schutzgesetz an, so will ich das mal nennen. Was sagt der Fachanwalt für Arbeitsrecht denn dazu? Ist das so?
Ja, also es gibt, aus meiner Sicht gibt es zwei Aspekte. Das eine, was Lea schon angesprochen hat, ist das Thema Gesunderhaltung oder Erhaltung des Arbeitsplatzes. Und das hat natürlich eine immer größere Bedeutung. Umso mehr wir einen Fachkräftemangel haben, umso weniger Personen wir noch auf dem Arbeitsmarkt bekommen. Und recht beschleunigend für die Etablierung des BEM ist natürlich zusätzlich Rechtsprechung, die sagt, ich brauche das BEM, um sinnvoll krankheitsbedingt kündigen zu können. Also es ist sowohl der eine Aspekt des Erhaltes des Arbeitsplatzes, als auch der zweite Aspekt, wenn ich als Arbeitgeber zu der Überzeugung komme, es ist sinnvoll, sich zu trennen von dem Mitarbeiter. Auch dann spielt das BEM eine Rolle.
Ich habe hier so als Stichwort für mich stehen, Kündigungsschutz stärken. Und das spielt dabei ja ein Stück weit dem entgegen, oder steht dem entgegen, was du gerade gesagt hast, oder?
Nicht wirklich. Weil wenn man dieses BEM als das Verfahren beschreibt, in dem ich suchen will, wie kann ein Mitarbeiter gesund und ohne krank zu werden im Unternehmen tätig werden, ist es natürlich schon ein Suchprozess. Und wenn ich den nicht anstoße und das nicht finde und auch nicht Quellen anzapfe, von denen ich Informationen bekomme, dann sehe ich vielleicht die Möglichkeiten gar nicht, die es gibt. Und dementsprechend wirkt es eigentlich in der Konstellation schon für den Kündigungsschutz, um einen Arbeitsplatz zu erhalten. Und zugleich sagen die Gerichte, ich muss als Arbeitgeber, bevor ich eine Kündigung ausspreche, halt auch prüfen, gibt es anderweitige Beschäftigungsmöglichkeiten, und in dem Zusammenhang spielt das BEM eine Rolle.
Okay, nun ist das BEM-Verfahren als solches ja offensichtlich, und wenn es schon Gerichte beschäftigt, ja auch kein ganz so neues Verfahren. Lea, gleichwohl scheint es ja schwierig zu sein, dieses Instrument tatsächlich durchzusetzen, zu etablieren oder zumindest so klar zu gestalten, dass es auch regelmäßig Anwendung findet.
Das ist korrekt. Also das Gesetz gibt es mittlerweile seit 20 Jahren und dennoch kriegen wir auch aus der Praxis häufig gespiegelt, dass sich Arbeitgebende sehr schwer damit tun, das bei sich im Unternehmen einzuführen und zu nutzen und wirklich für beide Seiten dann zu nutzen. Und das wird sicherlich auch damit zusammenhängen, dass das Gesetz an sich relativ vage gehalten ist für eine Rechtsgrundlage. Dem geschuldet, dass in Unternehmen natürlich individuelle Gegebenheiten zu beachten sind und die Erkrankungen oder die Einschränkungen des Arbeitnehmers entsprechend zu berücksichtigen sind. Das heißt, das Gesetz ist an vielen Stellen tatsächlich offen gehalten, um diesem individuellen Suchprozess, wie Carsten es eben angesprochen hatte, auch nicht im Wege zu stehen und das Ganze zu unterstützen und den Raum zu lassen.
Also da ist Offenheit tatsächlich als Unterstützung zu verstehen und nicht um ein Schlupfloch zu finden, um doch am Ende den Mitarbeiter zu kündigen.
Ganz genau. Also es geht um den Eingliederungsprozess und nicht den Ausgliederungsprozess.
Das ist doch ein schönes Stichwort. Unter welchen Voraussetzungen ist denn ein BEM-Verfahren einzuleiten?
Also die Voraussetzung ist grundsätzlich so, dass 6 Wochen Arbeitsunfähigkeit bestehen muss. Ob die jetzt zusammenhängt oder vielleicht in mehreren Sequenzen zusammengestückelt sozusagen innerhalb der letzten 12 Monate Bestand. Das bedeutet nicht in einem Kalenderjahr, also wirklich ausgehend von der Arbeitsunfähigkeit rückwirkend die 12 Monate zu betrachten.
Das heißt also, ich gucke auch ins Vorjahr, wenn das erste Mal eine Arbeitsunfähigkeit aufgetreten ist.
Ganz genau. Das bedeutet natürlich auch, dass die Arbeitgeber sich die Arbeitsunfähigkeitszeiten vorhalten sollten und regelmäßig prüfen, damit das Verfahren auch kurzfristig und nicht mit Versatz oder Ähnlichem eingeleitet wird.
Und da schließt sich für mich die Folgefrage an, muss es dieselbe Krankheit sein?
Nein.
Das heißt, da geht es ausschließlich um die Tatsache, da hat der Arbeitnehmer gefehlt.
Genau.
Und ist krank gewesen. Und dann zähle ich quasi in der Addition die Zeiten zusammen. Um mehr geht es da nicht.
Ganz genau. Also es geht rein um die Abwesenheit von der Arbeitsstelle und das eben 6 Wochen beziehungsweise 42 Tage.
Jetzt stellt sich ja die Frage, was bedeutet denn dieses betriebliche Eingliederungsmanagement dann in der Praxis? Zählen der Tage, der Fehlzeiten ist ja das eine. Dann habe ich ja was genau zu tun.
Also an der Stelle geht man dann hin und kontaktiert den Mitarbeiter, den es betrifft oder die Mitarbeiterin. Im besten Fall über ein Einladungsschreiben, worin genau erklärt wird, das ist das BEM, das biete ich dir an. Wir würden gerne ein Gespräch mit dir führen, was offen und freiwillig stattfindet. Also es ist ganz wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Teilnahme an dem Verfahren freiwillig ist und der Datenschutz auch entsprechend gewährleistet wird. Und da kann der Arbeitnehmer dann hingehen und sagen, jo, ich mache mit oder bin mir nicht sicher, aber bei dem Erstgespräch kann ich ja zum Beispiel mal zuhören. Also es wird eingeladen zu dem BEM-Gespräch und innerhalb dieses BEM-Gesprächs wird dann nochmal gesagt, okay, wie ist der Ist-Zustand aktuell?
Darf ich da mal direkt eben mal unterbrechen, weil das sind ja für mich schon mal 2 Dinge, ja. Das für die Hörer ein bisschen zu konkretisieren. Einladen, du hast gesagt, du kriegst ein Schreiben, also mal so eben anrufen, so nach dem Motto, wir müssen mal reden, genügt in dem Kontext nicht.
Es sollte schriftlich erfolgen. Also die Empfehlung ist tatsächlich, das schriftlich vorzunehmen, damit der Mitarbeiter was in der Hand hat tatsächlich. Und dann am besten einen Rückmeldeschein oder ein Schreiben dabei legen, wo er dann sagen kann, ich nehme teil.
Okay, ja. Und dann nehmen wir mal an, er will oder kann es nicht, aus welchen Gründen jetzt auch mal gerade immer. Begründung ist nicht erforderlich, sondern nur die Tatsache, ob oder ob nicht.
Ganz genau. Also wichtig ist wirklich, in dem Schreiben darauf hinzuweisen, dass es ein freiwilliger Prozess ist und er nicht teilnehmen muss, wobei natürlich beiden Seiten daran gelegen sein sollte.
Okay, jetzt die große Frage, wer spricht denn alles so mit wem? Also da sitzt denn der Mitarbeiter mit dem Chef, mit der Chefin, mit der Geschäftsführung, Personalleitung. Wir reden ja auch über unterschiedliche Betriebsgrößen. Wer kann denn da so alles mitreden?
Also grundsätzlich sagt man, es ist sinnvoll, einen BEM-Beauftragten quasi als Kümmerer im Unternehmen zu etablieren, der das Ganze koordiniert, organisiert, die Abläufe im Blick hält. Bei kleineren Betrieben ist es ganz oft die Führungskraft, der Geschäftsführer beispielsweise. Es kann aber auch jemand aus dem Personalbereich sein.
Wenn man denn einen hat.
Genau, wenn man denn einen hat. Unter anderem können dann auch immer unter der Zustimmung des Mitarbeiters zum Beispiel die betriebliche Interessensvertretung hinzugezogen werden, sofern erforderlich der Betriebsarzt oder das Integrationsamt bei schwerbehinderten Mitarbeitern.
Okay, zu den, ich nenne sie jetzt mal Ausnahmesituationen, komme ich gleich nochmal. Das würde ich noch vertiefen wollen. Carsten, was erlebst du denn so in deiner Arbeitsrechtspraxis, wie so BEM-Gespräche ablaufen, unter welchen Beteiligten, was passiert denn da so?
Ich würde noch mal ganz kurz ein Stück vorspringen zu dem Einladungsprozedere. Das müsste eigentlich schon durchgesetzt sein, aber irgendwie so richtig ist es bei einigen Arbeitgebern noch nicht angekommen. Und ich glaube, das liegt daran, dass einerseits die Regelung so offen ist und andererseits Mitarbeiter immer noch Befürchtungen haben, dass das, was sie in diesem BEM-Prozess preisgeben, gegen sie verwendet wird. Also es ist sehr viel Unsicherheit. Ich muss über meine Krankheiten sprechen. Wenn wir jetzt gerade, du hast gerade gefragt, wer ist beteiligt? Ist es der Vorgesetzte? Ist es Personalabteilung? Das sind potenziell auch die, die über eine Kündigung entscheiden. Also man muss sich auch da Gedanken machen, wer sollen die Player, wer sollen die Sprecher in diesem Verfahren sein? Und das Thema Datenschutz ist ein Riesenthema daran, also bei ganz vielen Schritten. Die Frage, lasse ich den Mitarbeiter nochmal einwilligen? Und dann ist es tatsächlich inzwischen so, dass ich als Mitarbeiter, und auch das ist eine vertrauensbildende Maßnahme, zu sagen, ich kann auch eine Vertrauensperson mit hinzuziehen. Und das kann ein Familienangehöriger sein, das kann ein Anwalt sein. Jetzt bin ich Anwalt, ich würde nicht empfehlen, einen Anwalt hinzuzuziehen. Das führt in der Regel nicht zu offenen Gesprächen, weil alle irgendwie Sorge haben, wenn ein Anwalt im Raum ist, ich sage was Falsches und es wird gegen mich verwendet. Aber ein Mitarbeiter darf inzwischen einfach eine Vertrauensperson hinzuziehen. Und in der Regel ist es so, wenn Sie ein größeres Unternehmen haben mit einem Betriebsrat, dann gibt es meistens eine Betriebsvereinbarung zu einem standardisierten BEM-Verfahren, was auch sinnvoll ist, wenn ich einen Standard habe, an dem sich alle festhalten können. Und dann ist auch ein Betriebsrat mit hinzuzuziehen, ein Betriebsratsmitglied, aber nur, und deswegen, es bleibt immer Hoheit des Mitarbeiters, wenn der Mitarbeiter einwilligt. Wenn er sagt, ich will niemanden hier sitzen haben, ich will den Kreis so klein wie möglich halten, dann ist das so.
Einen wichtigen Aspekt, den du eben gesagt hast, um das nochmal aufzugreifen, das Thema Datenschutz, und wir reden ja über Krankheitssituationen, Zeiten, und deswegen ist es egal, was für eine Erkrankung das ist, sondern es geht ja tatsächlich nur um die Zeit. Das heißt also, insofern spielt die Diagnose gar keine Rolle.
Sollte zumindest nicht im Vordergrund stehen. Also es kann sicherlich den einen oder anderen Fall geben, wo es sinnvoll ist und auch erscheint, den Krankheitsverlauf sich nochmal dazu zu nehmen. Aber auch dafür wäre dann eine spezielle Einwilligungserklärung der Mitarbeitenden erforderlich. Und in den Fällen kann es Sinn machen, tatsächlich den Betriebsarzt mit hinzuzusehen, da der eben diesen medizinischen Aspekt in Verbindung mit der Arbeitsplatzsituation besser in den Kontext stellen kann. Also es gibt ja auch die Situation, wo die Einschränkungen der Mitarbeitenden durch die Arbeitsstelle beispielsweise negativ bedingt werden oder dadurch erst zustande kamen. Und dann ist es natürlich umso wichtiger, dass das Unternehmen versteht und sieht, hier habe ich Handlungsbedarf und das muss ich tun, um dem entgegenzuwirken, präventiv oder im Nachgang durch erforderliche Hilfsmittel oder Ähnliches.
Darf ich noch ganz kurz einen Aspekt da ergänzen?
Ja, klar.
Das Ziel des BEM ist tatsächlich ja, die Arbeitsfähigkeit zu erhalten oder den Arbeitsplatz und die Arbeitsmöglichkeit zu erhalten. Die Rechtsprechung ist da auch offener, was die Ursachen angeht. Also ich muss den privaten Bereich nicht ausklammern. Ganz häufig spielen ja sowohl betriebliche Gründe als auch möglicherweise etwas wie Stress, einen Pflegefall, eine Alkoholabhängigkeit eine Rolle. Das heißt, der private Bereich ist nicht zwingend dem BEM ausgegliedert, weil es am Ende ums das Ziel geht, den Arbeitsplatz zu erhalten.
Für mich noch eine Folgefrage. Das Ganze kostet ja Zeit und auch möglicherweise Geld. Wer bezahlt denn das?
Das Verfahren selbst hat das Unternehmen zu tragen. Also ich sage jetzt mal, es ist eine langwierige Erkrankung. Dann sind wir als Krankenkasse ja in der Entgeltersatzleistung verpflichtet. Auch wenn eine stufenweise Wiedereingliederung beispielsweise angestoßen wird, läuft das über die Krankengeldzahlung weiterhin. Und wenn anderweitige Maßnahmen ergriffen werden innerhalb des Verfahrens, gibt es auch andere Sozialversicherungsträger, die da mit Kostenerstattung oder Kostenbeteiligung an die Seite treten. Sei es die Rentenversicherung, sei es die Agentur für Arbeit oder wir als Krankenkasse.
Wie laufen denn solche Gespräche ab? Gibt es dafür Gesprächsleitfäden oder was gibt es bei der IKK Classic zum Beispiel?
Also die erste Frage, ja, es gibt Unterlagen, es gibt Leitfäden. Wir haben auf unserer Internetseite, wenn Sie online IKK Classic betriebliches Eingliederungsmanagement suchen, finden Sie beispielsweise einen Dokumentationsbogen als Vorlage. Es gibt einen Bogen, wo Tipps für dieses Erstgespräch aufgelistet sind, dann gibt es einen Dokumentationsbogen für dieses tatsächliche betriebliche Eingliederungsmanagement-Gespräch, was dann stattfindet, wo dann auch die Einwilligung erteilt wird, wo gesagt wird, wer soll mit hinzugezogen werden. Und es gibt auch eine Vorlage für einen Maßnahmenplan, wo dann ganz klar definiert wird, das sind die Maßnahmen, die wir jetzt miteinander abgestimmt haben. Bis dann und dann möchten wir es umsetzen. Alle Beteiligten sind damit einverstanden, um dann natürlich auch im Review zu gucken, sind diese Maßnahmen erfolgreich umgesetzt worden.
Das heißt dann auf mehreren Ebenen, wir haben einmal eine Gesprächsvorbereitung als Leitfaden, eine Dokumentation für das, was passiert und auch eine Dokumentation für das, wer Verantwortung bis zu einem welchem Zeitpunkt auch immer mit Fristen und so weiter. Und vielleicht auch weitere Gesprächspartner, wenn ich brauche.
Ganz genau.
Dann bedeutet das aus Arbeitgebersicht, Carsten, dass schon hier Unterstützung zum Beispiel seitens der Krankenkassen auch geboten wird. Gibt es aus eurer Sicht auch so etwas? Unterstützt ihr dort die Arbeitgeber? Habt ihr auch noch Zusatzmaterial, was ihr denen mit an die Hand gebt?
Ja, das machen wir schon. Also gerade mit dem Blick auf den Datenschutz, weil sich da immer wieder vieles ändert und in den einzelnen Prozessschritten einfach sehr genau gucken musst, was brauchst du? Wofür ich immer werbe, ist tatsächlich diese Informationen zum BAM im Unternehmen nicht erst dann zu verbreiten, wenn eingeladen wird, sondern das vorher bekannt zu machen, weil die größte Hürde ist einerseits eine Handlungsunsicherheit auf Arbeitgeberseite, die kriegt man aber mit diesen Checklisten und mit den Verfahrensleitfäden ganz gut in den Griff. Aber die Vorbehalte beim Mitarbeiter abzubauen, da hilft es einfach im Vorfeld zu informieren. Wir haben hier einen Prozess, der sieht so und so aus. Wenn Sie noch ein tolles Beispiel im Unternehmen haben, was da mal geklappt hat, also dass jemand wirklich ein Rückenthema hatte, dass das BAM durchgeführt wurde, das zu folgenden Maßnahmen geführt hat und seitdem dieses Rückenleiden im Griff ist oder besser geworden ist, dann wirbt das tatsächlich für den Prozess. Das kann ich immer nur empfehlen, so aus der rein praktikablen Sicht.
Und man sieht dann nicht nur den Arbeitnehmer wieder nur arbeiten, in Anführungsstrichen, sondern hat auch mitbekommen, wie es dazu gekommen ist. Und dass das dann eine Zusammenarbeit von allen Beteiligten ist, auch das darf man ja nicht vergessen. Da sind da denn schon mehrere beteiligt. Nicht nur der Arzt und der Mitarbeiter, sondern dann auch zur Sicherung des Arbeitsplatzes der Arbeitgeber, respektive die betriebliche Interessenvertretung. Du hast eben das Thema Datenschutz angesprochen. Das möchte ich schon nochmal aufgreifen. Wenn wir hier über Handwerksbetriebe zum Beispiel sprechen, sind das ja in der Regel nicht so besonders große oder oftmals nicht besonders große Unternehmen, nicht so besonders viele Beschäftigte in diesem Unternehmen. Das ist natürlich nicht so ganz einfach, da das Thema Datenschutz einzuhalten, vielleicht eine Überforderung dessen, was ist alles zu beachten? Was gibst du da für Tipps?
Datenschutz insgesamt ist etwas, was kleine Unternehmen sehr, sehr fordert bis überfordert. Und die Komplexität in dem Thema kann man aber auch nicht rausnehmen. Also ich kann nicht sagen, das geht schon, macht mal. Das Wichtige ist schon bei dem Einladungsschreiben darauf hinzuweisen, dass diese Daten, die da erhoben werden, dass die nur mit einer Einwilligung verarbeitet werden. Der ganze Prozess ist ein freiwilliger Prozess und das betrifft auch die Daten. Und dann muss ich in jedem Prozessschritt wieder überlegen, was mache ich mit diesen Daten, die ich da gewinne. Ein BAM ist manchmal nur erfolgreich, wenn die Diagnosen preisgegeben werden. Wenn ich weiß, was ist die Ursache oder was ist die Erkrankung. Und wenn ich dann zusätzlich die Krankenkasse und Leistungen der Krankenkasse anzapfen will oder ich will an die Rehabilitationsträger, dann auch dann muss ich den Mitarbeiter wieder fragen, darf ich die Daten weitergeben, die wir hier schon zusammen erarbeitet haben. Was in der Regel immer wieder eine Einwilligung voraussetzt. Also ich muss an jedem Schritt in diesem Prozess gucken, was will ich jetzt mit den Daten machen? Und da gibt es keine pauschale Antwort. Da gibt es Hinweise und etwas, wo ich mit Vernunft und mit Augenmaß ran muss.
Das bedeutet ja in der Konsequenz, erfolgreich ist das BAM nur dann tatsächlich, wenn alle zusammenarbeiten, aber auch ein Stück weit die Offenheit besteht, zusammenarbeiten zu wollen und auch, naja, wenn wir über Erkrankungen an der Stelle sprechen, ein Stück weit zumindest persönliche Sphäre freigebe. Anders wird das kaum erfolgreich funktionieren.
Genau, das ist das, was wir in der Praxis erleben, ist sehr häufig, dass Mitarbeiter diesen Prozess ablehnen. Einfach aus der Sorge heraus, was passiert mit meinen Daten? Und das kann man aufgreifen und kann man lösen.
Und was tut ihr als Krankenkasse, IKK Classic zum Beispiel, dann in diesem Zusammenhang, was, wenn ihr mit den Versicherten über solche Themen sprecht, was empfehlt ihr dort?
Wir empfehlen tatsächlich, daran teilzunehmen. Wir ermutigen die Mitarbeitenden, das Angebot des Arbeitgebers anzunehmen, dass das nicht in das Negative verschlagen wird. Also auch nochmal den Sinn und Zweck des Ganzen erläutern und dass es wirklich, auch wenn es das Gesetz schon so lange gibt, trotzdem ein fortschrittlicher und ein entgegenkommender Schritt des Arbeitgebers ist, zu sagen, hey, ich biete dir das jetzt an, weil ich möchte deine Arbeitskraft bei mir weiter erhalten. Dass das eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ist, dass das ein offener Prozess sein sollte und dass alle sich gegenseitig ernst nehmen und auch die Anliegen ernst nehmen, dass Vorschläge verfolgt werden und sachlich betrachtet werden. Das empfehlen wir. Also wir sind pro BAM und unterstützen da, wo wir können.
Gut, das ist ja ein absolut positiver Aspekt. Nun gibt es aber natürlich trotzdem, da brauchen wir nicht um den heißen Brei rumreden, auch die andere Seite. Das Damoklesschwert, Kündigung, steht im Raum. Welche Folgen hat es denn, wenn ein Arbeitgeber vor dem Ausspruch seiner Kündigung kein BAM durchgeführt hat in so einem Zusammenhang?
Die Kündigung ist nicht per se unwirksam, wenn ich kein BAM durchgeführt habe. Das ist der erste Fakt, den man sich merken muss. Wenn wir jetzt im Kündigungsschutzprozess sind und wir haben Arbeitgeber, wo die Mitarbeiter standardmäßig einen Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz haben, das sind 10 oder mehr Mitarbeiter, müssen dort beschäftigt sein, dann ist ein Standardprüfschritt in seiner Kündigung bei der Wirksamkeitsfrage, gibt es ein milderes Mittel? Und das mildere Mittel ist ein Arbeitsplatz, der mit der Erkrankung trotzdem machbar ist, wo der Mitarbeiter nicht so häufig krank ist. Und das nennt sich leidensgerechter Arbeitsplatz. Und wenn ich ein BAM durchgeführt habe, kann ich als Arbeitgeber sagen, wir haben ein BAM durchgeführt. wir haben entweder Maßnahmen gefunden, umgesetzt, aber die Erkrankungsquote blieb gleich. Oder Mitarbeiter hat BEM abgelehnt und dann kann ich sagen, oder wir haben keine Maßnahmen gefunden oder Mitarbeiter hat BEM abgelehnt. Dann kann ich als Arbeitgeber schlicht behaupten, es gibt keinen leidensgerechten Arbeitsplatz. Und dann muss der Mitarbeiter sagen, warum gibt es doch einen und warum ist der nicht im BEM erörtert worden? Und das erleichtert mir die Situation. Wenn ich das BEM nicht durchführe als Arbeitgeber, müsste ich darlegen und beweisen, dass es keine Möglichkeit einer leidensgerechten Beschäftigung gibt. Und das ist wirklich rein praktisch fast ausgeschlossen, außer wir haben ganz besondere Situationen mit sehr, sehr schweren Verletzungen, mit schwerer körperlicher Arbeit und gibt nichts anderes. Also die Prozesssituation ohne durchgeführtes BEM wird für einen Arbeitgeber hochgradig schwierig, also eigentlich kaum lösbar.
Das heißt, dann hat das Ganze ja doch so eine Schutzfunktion als tiefstes Innerstes in diesem gesamten Verfahren. Lea, nochmal an dich eine Frage. Vorhin haben wir ja schon mal ein bisschen drüber gesprochen, weil wir ja große und kleine Unternehmen oder besonders große und ganz große Unternehmen haben. Muss es im Betriebsrat einen BEM-Beauftragten geben?
Soweit ich weiß, nein. Es muss auch generell keinen BEM-Beauftragten geben, sondern also es ist ja einfach nur ein Titel. Das ist sozusagen der Kümmerer. Das ist im Zweifel bei kleineren Betrieben tatsächlich der Firmenherr, der Unternehmer, der das Verfahren dann leitet.
Okay, das heißt also, wenn sich jemand berufen fühlt, im Unternehmen so etwas zu tun und sich um solche Themenfelder kümmern möchte oder dazu beauftragt wird, dann steht dem grundsätzlich nichts im Wege.
Genau, grundsätzlich.
Braucht der denn Qualifikation oder ist das einfach nur, ja, ich nenne sie jetzt mal Ernennung, du bist jetzt mein BEM-Beauftragter. Das ist dann quasi der Auftrag, den du als in Zukunft an deinem Arbeitsplatz noch zusätzlich machst, so eine Art ehrenamtliche Tätigkeit oder wie ist das zu verstehen oder kann der sich auch qualifizieren, weiterbilden in diesem Kontext? Carsten? Gibt es sowas?
Also das gibt es auf jeden Fall. Es ist auch empfehlenswert, also zumindest einen BEM-Beauftragten zu haben, auch wenn es den nicht braucht. Mhm. Schlichtweg jemanden zu haben, der wirklich erstens das theoretische Wissen hat, zweitens die praktische Erfahrung, also mehrere Fallerfahrungen hilft natürlich. Und es gibt auch Schulungen dazu. Ich wiederhole es nochmal, das Thema Datenschutz. Ich brauche die Sensibilität dafür, was mache ich da, mit welchen Daten wird hier umgegangen und was kann ich damit tun. Deswegen, ja, da gibt es auch Schulungen für, wie führe ich ein erfolgreiches BEM, was ist datenschutzseitig beim BEM zu beachten.
Also das heißt, ich brauche ja immer die Vorstellung davon, was findet in dem eigenen Betrieb statt. Das könnte ja jemand sein, der schon langjährig dabei ist. Eine vertrauensvolle Persönlichkeit sollte es in jedem Fall sein, weil ich ja mit besonderen Informationen umzugehen habe, aber auch gleichzeitig, wenn ich hier durch einen Prozess führen soll oder unterstützen soll, schon beide Positionen im Blick habe. Also Parteilichkeit ist ja eher eine neutrale Funktion, oder, Lea?
Ja, also man sollte definitiv neutral daran gehen. Wir bieten beispielsweise auch Arbeitgeberseminare an zum Thema BEM, wo Arbeitgeber sich anmelden und wo man Fragen stellen kann, auch zum praktischen Umsetzungsprozess.
Ich greife das mal direkt auf, das ist ja ein schönes Angebot. Wenn ich mir so ein Seminar dann vorstelle, gibt es da konkrete Fallbeschreibungen? Und wir haben ja vorhin über Checklisten oder Dokumentationen gesprochen. Anwendung der oder Vorstellung der Materialien, die zur Verfügung stehen?
Ja. Ja, kurz und knackige Antwort, ja, gibt es. Arbeitgeber können da Fragen stellen, die werden aufgegriffen und das sind ganz, ganz häufig praktische Fragen. Ich habe einen Arbeitnehmer, der dies und jenes, wie gehe ich da weiter vor? Mhm. Und das wird dann in dem Rahmen und in der Runde erörtert und besprochen.
Sodass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Stelle auch mit Mehrwert nach Hause gehen können, so nach dem Motto, dann bin ich auch in der Lage, so etwas im eigenen Unternehmen vorzuhalten, wenn ich zum Glück vielleicht noch keinen Fall habe, aber zumindest könnte ich damit umgehen und darauf reagieren.
Genau, also gerade für den Einstieg, denke ich, wenn ich plane, das BEM einzuführen, ist es ganz hilfreich, sich da im ersten Moment schlau zu machen, einen Überblick zu verschaffen. Dann bekommt man so eine Art Leitfaden, so gehe ich damit vor. Carsten hat es ja eben schon angesprochen, eine Infoveranstaltung innerhalb des Betriebes ist immer sinnvoll, dass man sagt, hey, wir werden jetzt, ohne vielleicht schon den konkreten Fall zu haben, aber wir werden jetzt das BEM einführen, das und das ist der Prozess. Wenn dies und jenes passiert, werden wir auf euch zukommen und den Mehrwert dann herausstellen.
Okay, das habe ich verstanden. Jetzt ein besonderer Fall, nehmen wir jetzt mal an. Jemand ist häufiger oder schon auch Langzeit erkrankt gewesen, nun wieder auf dem Weg der Besserung und BEM wurde durchgeführt, beziehungsweise ist ein laufender Prozess. Und nun wird diese auf dem Weg der Besserung befindende Person wird wieder krank. Das heißt, die Planung, die man eigentlich im BEM-Verfahren angestoßen hat, in die Zukunft gerichtet hat zur Wiedereingliederung an dem Arbeitsplatz, die wird nun gestört durch eine Folgeerkrankung oder Wiederauftritt der Erkrankung. Was passiert denn dann?
dann lassen wir uns erst einmal an der Stelle nicht irritieren, denn auch Störungen werden als Chancen betrachtet. Dann muss ich nochmal einsteigen. Dann gehe ich nochmal an den Schritt, dass ich sage, ich plane die Maßnahmen neu, setze mich nochmal in der Runde zusammen, gucke, wie ist der Ist-Zustand, was hat sich verändert im Vergleich zum vorherigen Gespräch und welche Maßnahmen bedürfen der Anpassung und welche machen vielleicht gar keinen Sinn mehr und welchen setze ich neu auf.
Das heißt, ich reagiere letztendlich genau auf die aktuelle Situation und muss unter Umständen an meinem Plan etwas verändern, aber der unterbricht nicht wirklich das BEM-Verfahren.
Nein.
Das heißt also, es läuft eigentlich alles so weiter, nur vielleicht muss ich ein paar anderen Schrauben drehen, damit es weitergeht oder positiv weitergehen kann.
Ganz genau.
Ist das arbeitsrechtlich ein Haken, wenn ein BEM-Verfahren so eine Störung erleidet, in Anführungsstrichen?
Solange das BEM nicht abgeschlossen ist, also ich immer noch Maßnahmen erprobe beziehungsweise die suche, sehe ich das genauso. Also dann justiert man es neu. Es ist wichtig auch zu verstehen, dass ein BEM nicht eine einmalige Veranstaltung ist. Also es kann sehr gut sein, dass man ein BEM abschließt, weil man Maßnahmen gefunden hat, die zu einem Erfolg führen. Und dann ist der Mitarbeiter wieder 6 Wochen krank und dann muss ich wieder zu einem BEM einladen. Also es ist ja immer wieder, sagen wir, BEM abgeschlossen und danach 6 Wochen Erkrankung binnen eines Jahres rückwirkend geschaut, heißt wieder neue BEM-Einladung. Und das heißt, ja, der Prozess ist nicht fokussiert auf nur eine Ursache, sondern insgesamt auf das Ziel, den Arbeitsplatz für den Mitarbeiter zu erhalten.
Das ist ja absolut wünschenswert. Was ist denn, wenn ein Mitarbeiter dieses Gespräch denn nun ablehnt? Was passiert denn dann?
Dann passiert an der Stelle nichts, weil es ist ja ein freiwilliges Verfahren.
Okay, und wie ist das arbeitsrechtlich mit welcher Konsequenz zu belegen?
Naja, also wenn ein Mitarbeiter das BEM ablehnt, dann bin ich als Arbeitgeber meiner Pflicht nachgekommen. Kann sich jeder in die Situation reinversetzen? Er beschäftigt, weiß ich nicht, 20 Mitarbeiter und einer davon fehlt enorm viel. Und ich stoße in BEM an, um das zu klären, weil es hat ja auch Auswirkungen auf andere Beschäftigte, die Aufgaben übernehmen müssen etc. Und dann sage ich, ich würde gerne diese Ursachen aufklären und unterstützen, dass wir zu einem vernünftigen Prozess zusammenfinden, um diese Krankheitszeiten zu überwinden. Und dann sagt jemand, nee, mache ich nicht. Und dann muss sich jeder Unternehmer irgendwann die Frage stellen, wie lange funktioniert das in dieser Organisation und muss ich irgendwann auch eine Grenze setzen. Und wenn jemand nicht mitwirkt an dem Finden einer alternativen Beschäftigung, einer leidensgerechten Beschäftigung, dann hat das irgendwann natürlich eine Konsequenz. Und die tritt bei dem einen Arbeitgeber früher ein als bei dem anderen. Und darauf muss inzwischen auch in dem Einladungsschreiben hingewiesen werden, dass die Ablehnungsentscheidung kann nachteilige Folgen haben, weil ich finde halt keinen leidensgerechten Arbeitsplatz oder ich versuche es noch nicht mal. Und das kann Konsequenzen haben, klar.
Unter dem Gesichtspunkt macht es ja noch viel, viel mehr Sinn, so wie ich das verstehe, im Vorfeld für Transparenz zu sorgen, was dieses BEM-Verfahren für Chancen dann auch bietet. Ja? Ich bleib mal bei den langzeiterkrankten Arbeitnehmern. Wie geht man denn mit Mitarbeitern um, wo kaum Aussicht auf Besserung und damit auch Wiederkehr besteht? Was macht ihr dann?
Das Wort kaum lässt ja Spielraum. Offen. Genau, es lässt ja Spielraum, dass doch noch eine Chance besteht. Also wir bieten das BEM natürlich an. Als Unternehmen, das ist ganz klar. Wenn sich dann herausstellt, es können keine Maßnahmen ergriffen werden und auch die Hinzuziehung von anderen Sozialleistungsträgern im Rahmen einer medizinischen Reha zum Beispiel oder einer beruflichen Reha, das sind ja auch Dinge, die berücksichtigt werden können und auch sollten, dann ist das BEM an der Stelle abgeschlossen.
Ja, aber wenn denn andere Sozialleistungsträger oder Sozialversicherungsträger mit ins Spiel kommen, berufliche Reha wäre ja potenziell der Rentenversicherungsträger, gut, bei Arbeitsunfällen auch der Unfallversicherungsträger, könnte aber auch die Arbeitsagentur sein möglicherweise. Das könnten aber dann ja auch wieder langwierige Verfahren sein. Da sind wir unter Geschwindigkeitsaspekten natürlich nicht so schnell dabei, oder?
Ich kann sagen, dass wir bei uns bei der IKK Klassik das AU-Fallmanagement haben. Mhm. Das sind spezielle Mitarbeitende, die sich um arbeitsunfähige Versicherte kümmern. Mhm. Das sind die Mitarbeiter, die zum BEM eingeladen werden. Wir unterstützen im Rahmen des AU-Fallmanagements unter anderem die Arbeitgeber, aber auch die Versicherten dabei, zum Beispiel Anträge zu stellen, zu sagen, an welchen Träger wendest du dich, um welche Hilfe zu erhalten? Welche Maßnahmen können speziell für dein Erkrankungsbild in dem Zusammenhang mit der Arbeit Sinn machen? Kann es vielleicht helfen, eine Umbesetzung vorzunehmen oder die Arbeitszeiten zu verändern oder den Arbeitsplatz an sich zu verändern? Das sind alles Dinge, da unterstützen wir. Und wenn es darum geht, Anträge bei anderen Sozialversicherungsträgern zu stellen, unterstützen wir auch dort.
Das heißt also, das Fallmanagement betrachtet das Ganze schon eher ganzheitlich und bietet Erfahrung aus unterschiedlichen Arbeitsfeldern, anderen Fällen, unterschiedlichen Fällen und hat nochmal eine Erfahrung.
Genau. Und wir sind im Sozialversicherungsrecht an gewisse Fristen gebunden. Wenn es jetzt um eine medizinische Reha beispielsweise geht, können wir ganz anders intervenieren.
Also Verfahren auch beschleunigen.
Ganz genau.
Sinn. Jetzt kommen wir mal zu diesem neumodischen Kram, ne? Online, Videokonferenz. Carsten, wie ist es denn, können BEM-Verfahren auch online durchgeführt im Rahmen einer Videokonferenz, so wie wir jetzt hier so sitzen? Nehmen wir mal an, ich wäre jetzt der kranke Mitarbeiter, der häufig fehlende Mitarbeiter und Lea ist meine Person meines Vertrauens und du bist der Arbeitgeber. Und nun?
Ich kann das online führen. Das Thema ist wieder Datenschutz. Weil wir werden über sehr sensible Daten sprechen. Also der Datenschutz muss gewährleistet sein. Und ich glaube, wesentlich ist es eine Akzeptanzfrage. Akzeptiert ein Mitarbeiter oder führt es zu sinnvollen Ergebnissen, wenn wir uns online treffen? Ja, es geht. Das hängt natürlich von den handelnden Personen ab.
Es gibt ja auch die zwischenmenschliche Ebene. Also dieses Miteinander dann beim Arbeitgeber vorstellig zu werden, hat ja auch einen ganz anderen Aspekt, den es mitbringt. Es gibt die Situation, dass jemand beispielsweise bettlägerig ist und nicht in den Betrieb fahren kann. Für das BEM-Gespräch an sich ist das dann in dem Fall eine adäquate Ersatzlösung, sollte aber möglichst vermieden werden. Einfach für das Miteinander, für die Atmosphäre.
Ja, ich denke, so ein Thema ist ja eine emotionale Situation. Und wenn es dann um Langzeiterkrankungen geht oder um Angst und Sorgen, also einerseits um wieder gesund zu werden, das ist das eine, Angst und Sorgen potenziell um den Arbeitsplatz, auch das könnte ja sein, zumindest im Gedankenspiel. Und wenn ich hier die Chance habe, an einem Tisch mit persönlichem Gespräch dafür zu sorgen, dass genau das entkräftet wird, kann ich diesem persönlichen Gespräch auch dazu beitragen.
Ja, und ein Punkt ist ganz wichtig, der angesprochen ist, dass Arbeitgeber häufig der Meinung sind, ich kann BEM erst dann durchführen, wenn der Mitarbeiter wieder gesund ist. Also wenn er nicht mehr arbeitsunfähig ist. Und das ist definitiv nicht der Fall. Ein BEM kann sinnvollerweise, solange der Arbeitnehmer in der Lage ist, an so einem Gespräch teilzunehmen, schon während der bestehenden AU stattfinden.
Kurzer Mythencheck. Ein bisschen habt ihr dazu schon gesagt. Allerdings möchte ich das nochmal deutlich auf den Punkt bringen. Das BEM muss in einer Betriebsvereinbarung festgeschrieben sein. Mythos 1.
Das stimmt nicht. Auf jeden Fall für die Unternehmen, die keinen Betriebsrat haben, die können und sollen und müssen trotzdem ein BEM-Verfahren durchführen. Und bei den Unternehmen oder Betrieben, die einen Betriebsrat haben, gibt es ein Mitbestimmungsrecht bei der Ausgestaltung eines standardisierten BEM-Verfahrens. Also dann ist der Betriebsrat zu beteiligen und dann wird üblicherweise auch eine Betriebsvereinbarung geschlossen.
Gut, also als Ordnungsmittel denn quasi, wenn ich denn so etwas habe. Okay, dann... Das BEM ist nur eine Methode des Arbeitgebers, um den Mitarbeiter eine Kündigung näher zu bringen.
Jetzt muss ich sagen, teilweise ja. Rein praktisch gibt es Arbeitgeber, die ein BEM mit der Funktion, die der Gesetzgeber da reinlegt, auch nutzen. Und offen gestanden wird der wirtschaftliche Druck, ein BEM-Verfahren zu nutzen, um Arbeitsunfähigkeiten zu überwinden, auch größer. Aber ja, es gibt auch Arbeitgeber, die ein BEM als Haken vor einer Kündigung sehen, weil sie wissen, dass sonst in einem Kündigungsschutzprozess die Situation schlecht ist.
Danke für die ehrliche und klare Antwort. Das BEM kostet nur Geld und bringt nichts.
Halte ich für ein Gerücht, das ist so nicht richtig. Es bringt beiden Beteiligten etwas, sowohl dem Arbeitgebenden als auch dem Arbeitnehmenden.
Ja, vielen Dank. Zum Abschluss die Frage in die Runde. Lea, wenn du Tipps hast oder was du besonders an dem BEM-Verfahren herausstellen möchtest für unsere Hörer, was wäre so das Highlight in diesem Zusammenhang aus deiner Sicht?
Ich finde, das ganze Verfahren ist für beide Seiten eine Win-Win-Situation. Man sollte in eine vertrauensvolle Atmosphäre einsteigen, offen daran gehen, Chancen aus Irrungen und Wirrungen ziehen, selbst wenn das ganze Verfahren gestört wird oder ich als Arbeitgeber vielleicht im ersten Schritt überfordert bin mit der Einführung und Co., auch das als Chance sehen. Gemeinsam mit der Belegschaft dieses Verfahren etablieren und als Chance für das gesamte Unternehmen zu sehen.
Dankeschön. Carsten.
Ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, dass da eine Chance drin liegt. Und wichtig, und das ist das, was mir, wie gesagt, in der Praxis immer wieder auffällt, ist diese Vorbehalte gegen das BEM-Verfahren, sowohl auf Arbeitgeberseite wegen Komplexitätsfragen und auf Arbeitnehmerseite wegen der Frage, was wird mit meinen Daten passieren, das aufzuklären, da ganz transparent ranzugehen. Damit lassen sich viele Hürden überwinden, überhaupt in diesen Prozess einzusteigen.
Das war ja beidseitig ein Plädoyer für das BEM-Verfahren. Das finde ich wunderbar. Ja, vielen Dank. Das war's für heute. In einem Monat erscheint die nächste Folge von Alles geregelt. Vielleicht haben Sie bis dahin ein paar Minuten Zeit, uns in Ihrer Podcast-App zu bewerten. Wenn Sie Fragen, Lob, Kritik oder weitere Themenvorschläge auch über BEM hinaus haben, schreiben Sie uns gerne an allesgeregelt@ikk-klassik.de oder auf den Social-Media-Kanälen der IKK Klassik. Vielen Dank, Lea, dass du heute hier warst. Vielen Dank und schöne Grüße nach Dresden. Carsten.
Danke auch.
Danke.
Tschüss.